stellen heute Heft 101 der Zeitschrift Sezession vor, das Aprilheft, ein offenes Heft. Das heißt, wir haben nicht nur ein Leitthema, sondern wir haben verschiedene Themen, die wir bearbeiten, die unsere Autoren bearbeiten. Wir haben natürlich auch verschiedene Schwerpunktsetzungen, Stichwort Corona, Stichwort Ungarn. Und mit Heft 101 schließen wir auch eine Kampagne für die Sezession ab, die im Zuge des 100. Heftes an Fahrt aufgenommen
hat. Ja, wir hätten ja gern das 100. Heft unseren Abonnenten und Lesern präsentiert in Schneroda oder in Magdeburg. Das ging nun alles wieder mal nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wann wir je wieder irgendwas mal vor ein paar hundert Leuten präsentieren können. Jedenfalls haben wir das Ganze ins Internet verlagert und haben vor allem an einige tausend potenzielle Neuabonnenten das Heft als Probeheft versandt. Also eine richtig große Auflage gedruckt, versandt gemacht, über 350 Neuabonnenten gewonnen seither. Ein guter Rücklauf, oft kombiniert mit Briefen, die sich also wo sich die Leser bedankt haben für das Heft und sehr detailliert teilweise auch auf Inhalte eingegangen sind. Heft 100 war ein wichtiges Heft, weil wir ja mit diesem unter dieser Fragestellung, wo stehen wir, einmal gezeigt haben, auf welchen Bereichen sind wir, an welcher Stelle, wenn es um die theoretische Bearbeitung, die Schlussfolgerung, die Lagefeststellung, die Selbstpositionierung und so weiter geht. Und das haben die Leute sehr gerne angenommen und auch honoriert. Und deswegen können wir mit einer starken Auflage in die 101 gehen. Und da sind wir jetzt.
Genau. Ja. Und du hast nicht ohne Grund vermutlich hier ein Buch vor dir liegen.
Genau. Also wir fangen heute mal mit Bild und Text an, das ja die Ellen Kositzer immer für unser Heft schreibt. Und dieses Mal hat sie das Cover des Buchs Identity gewählt, um darüber zu arbeiten. Der Artikel von ihr, der ist immer vorne drin, also diese Bild- und Textartikel sind immer vorne drin. Der heißt Sagt es nicht Kali, und wir sehen eben auf diesem Cover die Göttin Kali abgebildet, die Männerköpfe entweder in der Hand hat oder abgeschlagen schon zu ihren selbstbewusst breitbeinigen Füßen zu liegen hat. Und dieses Buch Identity, das zielt genau in eine Debatte, mit der wir uns, würde ich mal sagen, seit einigen Monaten sehr massiv auseinanderzusetzen haben. Und zwar ist es die sogenannte linke Identitätspolitiksdebatte. Über die haben wir im letzten Podcast gehandelt. Das ist eine Debatte, die im Grunde die Frage stellt, ob nicht diese weiße Übermacht, die in Theorie, Praxis, in der Lehre, in der Geschichtsschreibung, überhaupt im ganzen Zugriff auf die Welt, also diese weiße Art der Welterschließung, dringend ans Ende gebracht werden müsse, verknüpft oft oder fokussiert oft eben auf den weißen Mann, der in seiner Dominanz ans Ende gebracht werden müsste. Und nun hat eben diese Autorin Meetu Sanyal das Buch Identity geschrieben und beschreibt darin den furchtbaren Vorgang, dass sich eine indische Hochschulprofessorin namens Saraswati herausstellt als jemand, der eigentlich weiß ist und sich durch Formen der Operation bzw. eben der Hormonbehandlung und so weiter erst zu einer dieser Gruppen gewandelt hat, von der aus man die weiße Vorherrschaft angreifen kann. So, und das ist eben klassischer Ellen Kositzer-Text. Sie hat dieses Buch natürlich intensiv gelesen. Sie ist voll in dieser Debatte drin und sie blättert eben auf, warum dieses Cover nur so und nicht anders funktionieren kann, wenn man als unterdrückte Randgruppe argumentiert. Unser einer könnte sowas aus unserer Sicht niemals so präsentieren. Ja, also es gibt im Grunde keinen Rassismus gegen Weiße, und alles, was Weiße tun, also was wir tun, ist per se schon irgendwie falsch und rassistisch. Ja, so. Also ein sehr guter Einstiegstext in unser Heft. Wir gehen durch. Ja?
Ich würde tatsächlich nochmal zurückgehen, und zwar auf Seite 1 zu deinem Editorial.
Ja.
Da ist eine recht markante Stelle, und zwar am Ende des Editorials. Ich würde die Stelle mal ganz kurz vortragen. Kubitschek schreibt: Wir stehen vor der geradezu existenziellen Aufgabe, uns nicht abschnüren zu lassen, sondern auszubrechen. Wie schrieb Jean Raspail? Wir werden suchen müssen, jenseits dessen, was wir kennen und dessen, was wir nicht kennen. Zuerst innerhalb unseres eigenen Landes und dann auch außerhalb der Grenzen. Was geschieht um uns herum? Was ist die Bedeutung von alledem? Es wäre dieser Stadt nicht würdig, das Ende untätig abzuwarten, ohne nach einem Ausweg zu suchen. Ja, wir werden also suchen müssen.
Ja, also das ist ja eines dieser sehr bekannten Zitate aus den Sieben Reitern von Raspail und im Grunde dieser Grundauftrag, den wir ja als Intellektuelle, Rechtsintellektuelle, glaube ich, seit dem ersten Heft übernommen haben und auszuführen versuchen. Wir suchen nach besseren Antworten auf unsere Lage als die Politik oder das linksliberale Milieu uns geben kann. Und aus meiner Sicht ist diese Abschnürung des Lebens und die Abschnürung auch der Denkkorridore und so weiter wirklich beinahe körperlich spürbar mittlerweile. Das ist ja jetzt nicht nur durch Corona so gekommen, sondern wir spüren das ja schon so sehr, sehr viel länger, wie sehr wir unter dieser Verengung und dieser Formierung der Gesellschaft leiden bzw. damit zurechtkommen müssen in irgendeiner Weise. Und dieses Zurechtkommen ist sehr passiv. Aus meiner Sicht müssen wir ausgreifen. Also wir müssen wirklich anfangen auszugreifen oder vielleicht das Ausgreifen fortsetzen und schauen, was gibt es weit über den Tellerrand hinaus, den uns der Gegner zuschreiben möchte oder den wir aus einem falsch verstandenen, so seltsamen Konservatismus heraus uns vielleicht sogar selbst nur zuschreiben. Bestes Beispiel ist vielleicht, dass wir den 100. Geburtstag von Josef Beuys in einem sehr ausführlichen Porträt über Beuys würdigen. Das ist ein neuer Autor, der zu uns gestoßen ist, Leon Wilhelm Plöcks, von dem wird jetzt auch ein Kaplakenband in naher Zukunft erscheinen. Und er beschreibt Beuys auf eine ganz andere Art, wie das, würde ich mal sagen, ein typischer Beschwichtigungskonservativer tun würde, der eben sagt, Beuys, da assoziiere ich Fettecke oder Filz oder sowas wie PR-Kunst. Plöcks geht ganz anders ran. Er sagt, also auch Beuys ist fruchtbar für uns. Wir können sogar an seiner Kunst im weitesten Sinne vorbeischielen und uns überlegen, was trieb diesen Mann überhaupt an. Und das wird in diesem Autorenporträt schon sehr plausibel. Also bis hin zur Beschäftigung Beuys mit der sozialen Frage oder der Identität der Deutschen, der eben sagt, also ein gelingendes Gemeinwesen, das bei sich selbst ist, ist ein Kunstwerk. Das ist eben nicht der Normalzustand der Weltgeschichte, das ist ein Kunstwerk. Und so ist beispielsweise Beuys Wort gemeint davon, dass jeder Mensch ein Künstler sei. Er hat eben seinen Teil beizutragen für das Gelingende. Und das ist also ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Und das ist überhaupt ein Plädoyer, das ich jetzt in die Kamera spreche. Ich will, dass unsere Leute begreifen, dass wir mit irgendeinem biederen Kanon nicht mehr weiterkommen. Das reicht nicht aus. Wir müssen nach links schauen, wir müssen nach rechts schauen, wir müssen in die Kunst schauen. Ja. Wir müssen überhaupt sehr interessiert alles heranflimmern, was für uns inspirierend und für diese völlig veränderte Lage, in der wir uns befinden, wichtig werden könnte. Und da ist eben so ein Autorenporträt über Beuys, glaube ich, zugleich der richtige Schock und die richtige Adaption.
Absolut. Ja. Ich würde das Ausgreifen gleich fortsetzen, und zwar mit unserem recht umfangreichen Interview, das wir abdrucken konnten. Lob der akademischen Unwissenheit. Übersetzt worden aus dem Französischen, kommt aus der Zeitschrift Element. Und da haben sich verschiedene Hochkaräter, kann man sagen, zusammengefunden. Zum einen David Goodhart, britischer Journalist. Man kennt ihn von dieser Gleichung Anywheres und Somewheres in der Globalismuskritik. Hinzu kommt Matthew Crawford, ein US-Philosoph, dessen Maxime ganz interessant heißt: Ich schraube, also bin ich. Und der dritte, dann Richard Sennett, US-Soziologe, man kennt ihn durch diese Analyse des flexiblen Kapitalismus. Er ist interessanterweise der Cousin von David Goodhart. Ja, und auch er betont als erwiesener Akademiker den Wert handwerklicher Arbeit, schöpferischer Arbeit. Und genau deswegen haben die sich zusammengefunden in einem hochinteressanten Gespräch. Es geht natürlich darum, dass man im Endeffekt in dieser Zeit, wo alles übertheoretisiert wird, übergeistig ist, wo kann man quasi wieder ansetzen, was kann wieder praktisch werden und was, wo ist der Nutzen der Praxis. Und ich finde ganz interessant, dass die drei Herren, so unterschiedlich sie auch politisch positioniert sind, wir haben ja hier einen Konservativen neben dem Linken sitzen und neben einem eher Mittigen. Und was mich sehr frappiert hat, was auch irgendwie, obwohl alle drei nicht Deutsche sind, was ich als sehr deutsch empfunden habe, das ist das eminente Lob des Handwerks, das dort angestimmt wird. Und die Passage von Crawford spricht dafür. Er schreibt über die Handwerkstraditionen, bezeichnet sie als die höchsten Gipfel der technischen Leistungen des Menschen. Und dann wird es interessant, und er beschreibt eben, dass dieses Handwerk, hier auf Seite 17, dass das Handwerk eine Tradition ist, in der der wirkliche Boden entsteht, in dem etwas Kräftiges Wurzeln schlägt, das einen scharfen Kontrast bildet zur modernen Rastlosigkeit, mit der man glaubt, ein vollständig autonomes und undeterminiertes Individuum zusammensetzen zu müssen. Heruntergebrochen habe ich in einem Buch, das ich parallel gelesen habe, von Maurice Höfgen, die Wendung gefunden, heruntergebrochen natürlich, Ingenieure und Handwerker statt Finanzmarktspekulanten. Und das trifft vielleicht ganz gut. Also dieses Praktische, dieses Ingenieurswesen auf der einen Seite, dieses individuelle Handwerk auf der anderen Seite, wo man eben konkrete Ergebnisse sieht, wo man wirklich wertschöpfende Arbeit sieht auf der einen Seite und dann aber eben diese moderne Rastlosigkeit, die heute dominiert, Finanzmarkttransaktionen, Spekulationen und ähnliches. Und hier sprechen meiner Meinung nach drei Geistesgrößen eben darüber, wie man eben wieder sozusagen Boden unter die Füße bekommt zwischen Überakademisierung und auf der anderen Seite eben dem Mangel an praktischer Arbeit oder dem Mangel an Wertschätzung für praktische Arbeit.
Du erinnerst dich, dass wir uns ja auch im letzten Podcast kurz über diese Frage gestritten haben, ob im Grunde das doch den Bestand hat, was man wirklich braucht. Und Erik Lehnert hat ja zu Recht gesagt, dass er da immer sehr vorsichtig sein will in dieser Diktion oder in dieser harten Aussage, weil natürlich Kunst und andere Dinge, die das Leben schön machen, ja, oder die vielleicht die Frage auf eine andere Art stellen, als das Handwerk könnte oder der Ingenieur könnte, dass diese Dinge eben nicht sofort für jeden einsichtlich notwendig sind. Ja. Ja, so. Und mir ist jetzt sehr, sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Also den drei Kollegen hier, denen geht es ja ganz sicher nicht um wirkliche Künstler oder um wirkliche Könner im Bereich der schönen Künste, die sie für überflüssig halten würden. Mhm. Ja. Denen geht es um diejenigen, die durch geschicktes Netzwerken und unausgesetztes Gebrubbel und Gebrabbel und durch diese künstliche Aufblähung von Studienfächern, die niemand wirklich braucht, sich selbst im Grunde so eine Art Jobmaschine aufgebaut haben. Also jetzt wieder sehr pauschal, die Politologen, die Soziologen, die Sozialpädagogen und so weiter und so fort. Ich würde auch sagen, mein Lieblingsfach, Großteil der Germanisten, ja, die eben nicht mehr wirklich an der Sache dran sind, sondern in irgendeiner Weise mit so einer Metatheorie vor sich hinschwurbeln. Und darum geht es ihnen. Und da ist aus meiner Sicht einer der schönsten Sätze in diesem Interview, ebenfalls an der Stelle, die du gerade hattest, Seite 17, wem die Folgen des eigenen Handelns auf Anhieb ersichtlich sind, dessen aufgeblähtes Ich und dessen Allmachtsfantasien erhalten notwendigerweise einen Dämpfer. Das ist ja das, was wir immer mit der sogenannten kalten Dusche der Realität zu beschreiben versuchen. Ja. Ja? Also die Frage wird gestellt, machst du etwas, was wir brauchen? Ja? Und dieses Brauchen, das ist natürlich dann auch der Könner an der Violine oder der echte Maler oder derjenige, der wirklich einen Roman schreibt, den wir lesen wollen. Und nicht dieses so selbstreferenzielle Karussell aus Maulwerksburschen, die vollkommen überflüssig das Geld nur verteilen und besprechen und bequatschen und verschleudern am Ende.
Man muss bei den dreien ja auch sagen, dass die ja auch auf den David Graeber, der verstorben ist, rekurrieren, der ja mit seinem Buch bei Klett Cotta, also die Übersetzung bei Klett Cotta über die Bullshit-Jobs einen Begriff geschaffen hat. Mhm. Und mit Bullshit-Jobs ist ja nicht gemeint, irgendwelche Jobs, die irgendwie ungelernt sind und nicht angesehen sind, wie zum Beispiel irgendwie Reinigung in der U-Bahn in der Berliner, sondern gemeint damit sind ja Jobs, die im Endeffekt auch von den Leuten, die sie ausüben, gar nicht gerechtfertigt werden können. Also natürlich kann man irgendwelche Finanzmarkt-Jongleure nennen, die dann irgendwie in irgendeiner Firma in der Verwaltung sitzen und gar nicht begründen können, wo der Mehrwert im eigenen Sinne ist, die Tätigkeit für sich, aber auch für die Gemeinschaft. Und diesen Begriff des Bullshit-Jobs, den muss man, denke ich, auch bei dem Horizont immer mitdenken. Mm. Ne? Mm. Dass es eben Dinge sind, ja, die man eigentlich nicht benötigen würde. Man würde es nicht merken, wenn es diese Jobs nicht gäbe. Mm. Bei einem Violinenspieler, bei einem wirklich schaffenden Künstler, der wirklich was kreiert, der wirklich was hinterlässt auch, ist natürlich was ganz anderes. Mm. Und diese Missverständnisse werden aber im Gespräch natürlich explizit verhindert.
Ganz wertvolle Seiten im Heft. Wir gehen mal schnell weiter. Ja, das Heft ist ja voll. Wir haben wieder 80 Seiten, glaube ich, hingelegt. Ja, sind 80 Seiten. Also Corona-Schwerpunkt, Benedikt. Wir haben da auf der einen Seite diesen im Grunde so eine Art Faktenartikel von einem Mediziner Friedrich Holst und Erik Lehner zusammen erarbeitet. Da will ich jetzt gar nicht viel drüber sagen. Ist auf jeden Fall unter der Überschrift, was wir wissen können, unglaublich wertvoll zu sehen. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Inzidenz reden, wenn wir über das Impfen reden, wenn wir über Fallzahlen sprechen,
Krankenhauskapazitäten,
wenn wir über die Kapazitäten sprechen. Das ist im Grunde eine Art Dokument. Also wir dokumentieren nach einem Jahr Corona, wo stehen, was können wir wissen. Ja. Und wenn man sich vor einem Jahr so und so verhielt, weil man es noch nicht wissen konnte, weiß man es heute und müsste sich eigentlich ganz anders, weil das ist ja Thema deines Artikels, vor einem Jahr.
Genau. Ja. Also ich versuche in dem Artikel ja zu beschreiben, wo standen wir vor einem Jahr? Also jetzt nicht nur wir als Sezession, sondern eben auch die Gesamtgesellschaft.
Wir standen schon immer mit beiden Füßen auf dem Boden.
Richtig, so. Richtig. Ja. Und es geht im Endeffekt darum zu beschreiben, was hat sich in den 12, 13 Monaten getan seit dem Beginn dieses ganzen Wahnsinns. Ist im Endeffekt eine Bestandsaufnahme und der Versuch, gewisse Zusammenhänge herzustellen, die man einfach mal zusammenträgt.
Genau.
Ja, würde ich auch fast sagen, ist eher dokumentarischer Charakter in diesem Artikel.
Also kleiner Schwerpunkt, Faktenartikel deiner und dann kommt Lichtmess, der in Wien diese großen Anti-Einschränkungsdemos mitmacht. Wien, Virus, wir heißt der Artikel. Eher reportagig aufgebaut und am Ende kommt er dann eben, natürlich muss er versuchen, auch zu so einer Art Schluss zu kommen. Ja. Also was machen wir jetzt daraus? Ist natürlich, wissen wir, wenn wir demonstrieren, demonstrieren wir vor allem für uns selbst. Also wir sind unter Gleichgesinnten oder unter Leuten, die einen ähnlichen Brast haben, wie wir ihn haben. Das ist, würde ich mal sagen, für den Seelenhaushalt immer extrem gut, mal dort zu sein, wo man nicht in der Minderheit ist. So, und ich weiß, dass du, glaube ich, mit dem Schluss, den er zieht, Probleme hast oder dass du das anders gewichten würdest.
Ich würde es anders gewichten, aber...
Willst du es anreißen?
Ganz kurz nur. Mhm. Also ich finde, dass diese Demonstration in Österreich, die Martin ja selber auch unterstützt durch seine Teilnahme, die haben ja teilweise einen anderen Charakter als die in der BRD. Also ich glaube zum Beispiel, ich glaube, das hat Martin Sellner auch in seinem Kanal gebracht, der Charakter dieser Demonstration ist patriotischer als die verschiedensten Demonstrationen in Deutschland. Was nicht heißt, dass zum Beispiel in Sachsen nicht auch bei den Querdenkern große Anteile an Patrioten sind. Aber ich glaube, dass manchmal dann so ein Überschuss an Euphorie kommt und an Deutungssicherheit, die vielleicht, wenn man es kühler sieht, falsche Erwartungen auch wecken kann. Weil wir haben auch in anderen Demonstrationsorten wie Dresden gesehen, dass sich Demonstrationen auch festlaufen können. Und der Widerstand gegen den Globalismus, den sehe ich, also ich weiß nicht, ob man da einfach zu euphorisch rangeht, wenn man wirklich aus diesen Demonstrationen heraus sozusagen dann eine Art Wendepunkt festmachen will. Das ist die eine Sache, die man diskutieren könnte. Und das andere ist mit Sicherheit die Frage eben nach dem, was da die Eliten sozusagen mit uns vorhaben. Also wo setzt man an? Wer führt diesen Great Reset fort, mit welchen Interessen?
Ja, du bist ja jemand, der den chinesischen Weg beispielsweise abgrenzt von dem, was unsere westlichen Protagonisten oder Eliten betreiben. Ich will da einen Sprung machen. Wir haben ein neues Format im Heft. Das sind kurze Artikel, das sind immer Einseiter, das haben wir ganz neu eingeführt. Was macht eigentlich oder was passiert eigentlich mit oder was hatte XY vor? Und da hast du einen beigetragen, unter anderem einen beigetragen über diesen chinesischen Megamilliardär, muss man ja beinahe sagen, Jack Ma, der ja seltsamerweise für ein paar Monate verschwunden war und dann wieder kam.
Genau.
Warum war er verschwunden, warum kam er wieder? Ja? Und also, das berührt ja im Grunde diese Frage nach China, die ja überhaupt für dich, glaube ich, ein Interessenschwerpunkt im Moment ist. Ja?
Ich finde es tatsächlich sehr interessant und genau, was du ansprichst, ist die Frage. Also in China, bei Jack Ma, sehen wir das ja ganz extrem, es gibt einfach ein Primat der Politik. Und das Primat der Politik in China heißt natürlich Primat der KP. Da kann man sich natürlich nichts vormachen.
Und katholische Partei.
In dem Fall die kommunistische. Die nominell kommunistische, die im Endeffekt ja den Apparat bestimmt. Die aber nicht nur den politischen Apparat bestimmt, sondern eben auch den wirtschaftlichen. Und da zitiere ich auch in diesem Beitrag über Jack Ma eben eine Wendung des italienischen Historikers Domenico Lussurdo, der eben in China festgestellt hat, er ist ja verstorben mittlerweile, dass dort die Kapitalisten wie Jack Ma politisch enteignet sind, aber eben nicht wirtschaftlich. Und diese politische Enteignung, die dort stattgefunden hat, die natürlich im Westen gar nicht stattfindet, sondern im Westen haben natürlich auch die kapitalistischen Interessensgruppen einen starken Einfluss auf die Politik oder bestimmte.
Ist Teil des Geschäftsmodells.
Ist Teil des Geschäftsmodells, richtig. Und bei den Chinesen ist es eben so, dass der Kapitalist, der eben diesem Primat der Politik widerspricht, auf einmal ein Problem hat. Und dieses Problem veranschaulich anhand von Jack Ma. Er war ja nicht der Einzige, der unter Hausarrest gestellt wurde, der dann mal weg ist, mal wieder kommt. Und bei Jack Ma war es eben so. Er hat den alten Politkadern sozusagen ins Gewissen geredet. In der Öffentlichkeit. Das mögen diese Herren nicht und haben ihm dementsprechend eine Auszeit verpasst. Und das ist natürlich ich parallelisiere das dann auch kurz mit Bill Gates, mit dem er ja wieder verglichen wird. Und das sieht man natürlich auch den Unterschied. Ein Wirtschaftsakteur wie Gates, wenn der in die Politik reinredet, in der westlichen Hemisphäre, dann findet man das interessant, man lobt es, man sieht auch diese gönnerhafte Geschichte, dass der da ein paar Millionen spendet. Bei Jack Ma war das Gegenteil. Also Jack Ma wollte reinreden und sofort wurde ihm quasi gezeigt, im Endeffekt das Besteck des Staates gezeigt, der eben dort wirklich ein Staat ist, egal wie man ihn bewertet, ideologisch. Aber rein faktisch ist es ein Staat, der interveniert, der durchgreift und der den Rahmen so setzt, dass Leute wie Jack Ma eben, sobald sie ausscheren aus diesem nationalen Grundkonsens der Chinesen, ja, dann werden diese Leute eben relativ schnell in ihre Schranken gewiesen und erzogen letztendlich, auf eine strenge Art und Weise, die natürlich im westlichen Demokratieverständnis schwer zu vereinbaren ist.
Also eben interessant, dass du dann ja im Rezensionenteil, auf den ich gleich nochmal in diesem Fall zu sprechen komme, ja auch nochmal über China gehandelt hast. Das hat ja sogar im Internet zu einer Debatte geführt, weil Sellner dieses Buch von Ting Yang, alles unter dem Himmel, zum Hintergrund einer Analyse gemacht hat. Und du hast mit deiner Rezension im Grunde so eine Art andere Position vertreten. Das ist sehr interessant. Also China kann ich auch gleich mal verraten. Wir werden von einem Sinologen auch im Augustheft spätestens einen sehr umfangreichen Beitrag um die Realität, die Lebenswirklichkeit in China bekommen. Das ist ein Thema, das uns auf jeden Fall die nächsten Hefte beschäftigen wird.
Letzte Ergänzung dazu, wir hatten ja auch in Heft 100 bereits dieses Buch.
Genau.
In dem Beitrag über Globalismus von Dimitrios Kisoudis.
Genau.
Im Endeffekt hat er auch dieses Buch bereits in seine Globalismuskritik, sage ich jetzt mal, mit eingebaut. Sellner hat es online aufgegriffen, ich habe es hier. Also ich denke, dieses Buch Alles unter dem Himmel ist ein Buch, egal wie man zur chinesischen Politik und zur Weltauffassung letztendlich steht. Aber das Buch könnte man gelesen haben. Sollte man vielleicht sogar gelesen haben. Also lohnt sich wirklich.
So, wir machen einen ganz kurzen Haken zum Ungarn-Schwerpunkt. Das will ich nur streifen. Wir haben da einen Artikel von einem urbanen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der einfach mal beschreibt, dass die Souveränität Ungarns so, die Rückeroberung der politischen Souveränität Ungarns so in den letzten Jahren stattgefunden hat, und haben dann gleichzeitig einen historischen Artikel zu Teleki, diesem Ministerpräsidenten, der versucht hat, während der späten 30er, ganz frühen 40er Jahre Ungarn im Grunde aus dem Konflikt, aus dem Krieg, aus dem Weltkrieg rauszuhalten, ohne dabei zu vergessen, dass man dringend die Gebietsverluste Ungarns durch den Vertrag von Trianon wieder revidieren müsste. Also sowas wie eine Quadratur des Kreises. Er hat sich dann vor lauter politischer Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit auch selbst umgebracht. Ja. Also sehr interessanter Beitrag. Ich will aber von Ungarn zurückspringen, nochmal auf einen Beitrag, den unser Institutsleiter Erik Lehnert geschrieben hat. Ja. Der heißt Lapidar Doppelstaat. Ja. Ja. Willst du ausführen?
Nicht zu viel. Ja. Den Artikel sollte wirklich ja jeder selber lesen, weil der im Endeffekt diesen Widerspruch ja auch analysiert. Ich meine, wir heißen ja auch Institut für Staatspolitik. Mhm. Das Institut für Staatspolitik gibt die Sezession heraus. Dennoch hast du mehrfach zuletzt ja auch in der Sezession mit Recht geschrieben, dass man sich von diesem Staat gewissermaßen ja, entfremdet, nicht verstanden fühlt, auch wenn das eine merkwürdige Wendung ist, aber es dürfte bekannt sein, was damit gemeint ist. Und Lehnert schildert natürlich diese entstehende Staatsskepsis und er warnt aber auch davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten, indem man dann die Ablehnung des Staates per se folgen lässt. Also er hatte ja schon mal bei secession.de einen Beitrag über die Idee des Staates, den könnte man auch parallel dazu lesen, den ich nach wie vor für nicht hintergehbar halte bei dem Thema Staat und wir. Und hier setzt er das im Endeffekt nochmal dichter fort. Und das finde ich wirklich sehr interessant, weil eben das ja wirklich für uns als eher staatsfreundliche Akteure und staatsfreundliche Denker ja wirklich extrem schwer ist, die aktuelle Situation. Dass man es zu tun hat mit einem Revival eines autoritären Staatsbildes zum Teil, mit autoritären Setzungen, die aber eben aus unserer Perspektive unter völlig falschen Vorzeichen vollzogen werden. Und ich denke, hier gelingt es Lehnert eben in einem wirklich richtungsweisenden Grundlagenartikel unter Anrufung von Ortega y Gasset, Spengler und anderen Geistesgrößen, Bertrand de Chauvinel aus Frankreich, eben hier ja, Leitplanken letztendlich neu aufzurichten. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, also unbedingt lesen. Das ist auch ein Thema, an dem Lehnert weiterarbeiten wird. Das ist ja im Grunde eine Katastrophe für einen Staat, das, was wir in unserem Staat im Moment überleben, dass die eigentlichen Staatsfeinde, die Staatsgegner, den Staat als Milchkuh entdeckt haben und ihn immer perfekter melken. Ja. Und im Grunde mit einem ungeheuren Machtzynismus ruinieren, ja, weil sie den Staat nicht nur zur Beute gemacht haben, sondern im Grunde eine Staatsaufblähung betreiben, eine Verdoppelung und Verdreifachung der Beamtenschaft bzw. der Staatsangestelltenschaft, die es ihnen ermöglicht, Klientelpolitik auf einem Niveau zu betreiben, von dem man eigentlich nur träumen konnte. Ja? Ja. Und das Ganze vor dem Hintergrund von 2 Billionen Euro Schulden und von, das ist ja Thomas Hofs alte Zählung, vielleicht von unter 10 Millionen Leuten, die im Grunde das komplette Plus erwirtschaften, das in diesem Staat verschleudert werden kann. Ja. Also, Lena, bleib dran. Abschließend zu diesem Experimentellen, zu diesem über den Tellerrand hinausschauen, zu diesem die Dinge heranholen und für uns fruchtbar machen, nochmal kurz auf den Artikel von Nils Wegner, der mal wieder für uns zur Feder gegriffen hat und dieses Thema des Akzelerationismus am Beispiel für diese Bewegung maßgeblichen Autors Mark Fischer präsentiert. Dann haben wir einen historischen Artikel über die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit von Marcel Kehlberg, der eben beschreibt, wie gut meinende Widerstandskämpfer in der frühen DDR von westlichen Geheimdiensten missbraucht, im Grunde in den Tod geritten wurden. Und dann haben wir einen Artikel über das Zusammengehen von Macht und glatter Architektur. Für mich hochinteressant, der ich ein ganz großer Anhänger der menschennahen, mittelalterlichen, romanischen Architektur bin.
Kaltenbrunner-Würdigung könnte man noch
10 Jahre
auf jeden Fall nennen.
10. Todestag Kaltenbrunner. Dann eben, wie gesagt, den Rezensionenteil. Es ist wie immer ein komplettes Heft, ein gutes Heft. Die Rückmeldungen, die ersten, die wir bekommen, sind auch gut. Ja? Wollen wir das Schlusszitat noch vorlesen?
Das obliegt dem Chefredakteur.
Gut, also finde ich stark, Michael Klonowski, der ja ein großes Talent im Aphorismen schmieden hat, von dem haben wir es entlehnt. Deutsch, also bisher Deutsch, hieß lerne leiden ohne zu klagen. Neudeutsch, lerne klagen ohne zu leiden. Ja? Bringt es auf den Punkt.
Steht für sich.
Also, Heft.
Man sollte abonnieren, man kann abonnieren.
Man kann es als Einzelheft erwerben.
Das
Heft,
auch.
Heft 101, ja, über die 100 sind wir glatt drüber gegangen. Stoßt zu uns, lest, es bleibt interessant. Wir haben wieder neue Autoren dabei im nächsten Heft. Um die Sezession herum verdichtet sich doch das widerständige Denken erneut. Jetzt kommt die berühmte Frage nach dem Abbinderle. Ja?
Abbinderle. Na, wollen wir nicht als Abbinderle das nehmen, was ganz am Anfang war? Hat sich doch Götz oder ich, oder wir haben uns beide verhaspelt. Kann man da nicht irgendwas nehmen, so? Zusammenschneiden, so einmal, wo er sich verhaspelt, einmal, wo ich mich verhaspel. Und dann irgendwie so dich einblenden, wie du die Augen verdrehst. Nee, ne?